Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir in der Sendung Arne Krüger. Hallo Arne.
Hallo Toni.
Jetzt sind das wahrscheinlich ein paar Jahre schon. Ich weiß es nicht wirklich genau, aber es sind viele, viele, viele Folgen. Da warst du als einer der ersten in der Sendung zum Thema Twitter und Facebook, wenn ich mich recht entsinne.
Mindestens 2 Jahre her.
Ich glaube auch 2 Jahre. Aber wir können es ja dann mal nachgucken. So, jetzt habe ich gedacht, schon ganz lange, wir reden da schon ganz lange drüber, dich mal wieder zu uns in die Sendung zu holen, weil du bist für mich ja mein Social Media Vorreiter, also der in Social Media und auch in anderen Themen, die die Digitalisierung und so angehen, immer wieder interessante Sichtweisen, Ansätze, Gedanken hast, da ich dachte, ich muss unbedingt Arne nochmal in die Guerilla FM-Sendung holen. Und deswegen bist du hier. Vielen Dank, dass du Zeit hast für uns. So, jetzt meine erste Frage. Jetzt sind 2 Jahre vergangen. Es gibt unheimlich viele Social-Media-Produkte draußen, auch neue. Und wie empfindest du das denn jetzt? Also Facebook, wir wissen ja, hat einen Börsengang, versucht irgendwie Geld zu verdienen. Das funktioniert sicherlich für die Nutzer. Im Moment weiß ich nicht, für die Investoren wahrscheinlich noch nicht so recht. Wie siehst du jetzt zum Beispiel Facebook? Was hat sich da jetzt getan? Ist das eine wichtige Plattform? Müssen die Leute da sein?
Ja, also in der Vorbereitung auf die Sendung hatte ich so mir überlegt, oder wie soll ich es erklären? Es gibt die 4 Großen im Internet, so würde ich das mal sagen. Also ja. Apple, Amazon, Google, das sind so die 4 plus Facebook. Also die 4 Großen, auf die konzentriert sich sehr, sehr viel. Und das ist in den letzten Jahren passiert, dass die sozusagen die Macht im Internet so ein bisschen übernommen haben. Auf die hat sich sehr viel konzentriert, auf die 4 Großen. Also Amazon im Bereich Retail-Online-Handel. Wir haben Google immer noch natürlich, das fast mit die zweitältesten. Amazon kam 95, Google war 99, die quasi die Suche beherrschen und dominieren. Ja. Apple, die was Musik, Online-Handel angeht, mit dem iTunes, mit dem iPod und dem iPhone vor allen Dingen, also den Smartphone-Markt dominieren aktuell im Internet, den Mobilmarkt. Und Facebook, die im Social Media oder im Social Web, wie ich das lieber nenne, eigentlich unangefochten Nummer 1 sind, mit fast 1 Milliarde Nutzer jetzt. 2007 hatte ich letztens gehört, waren es 50 Millionen, das ist 5 Jahre her. Und jetzt haben sie, ich würde sagen, die Hälfte aller Internetbenutzer der Welt haben einen Facebook-Account.
Und wenn man das jetzt ansieht, dann kann man sagen, okay, die meisten von uns benutzen die Suche von Google, in Deutschland noch stärker als in den USA. Mhm. Die Amerikaner sind da etwas verteilter oder vielleicht loyaler zu ihren alten Suchmaschinen. Die benutzen immer noch Yahoo und Bing und Ask und weiß der Kuckuck was.
Ja, Bing ist neu, aber ja.
Ja, aber Bing ist zwar neu, aber sozusagen, wenn man so will, die Yahoo und etwas Alternativen zu Google. Und in Deutschland, glaube ich, ist 90% Marktanteil oder mehr. Die meisten benutzen Google, machen gar nichts anderes mehr, wissen gar nicht, ob es noch was anderes gibt. Facebook, ja, die Social Connectivity Plattform, wo nahezu jeder drauf ist und Dinge da macht. Und auf der anderen Seite Google auch als Hardwarehersteller oder als Technologielieferant für Hardwarehersteller, Android, große Alternative zu Apples.
Genau, also Blackberries sind fast weg, würde ich sagen. Es sind nur noch Smartphones, also
Nokia
iPhone.
Ist und weg. Und also eigentlich bleibt nur noch iPhone.
Ja, noch nicht weg, aber ja.
Ja. Genau, ja. Ja? Mhm. Also sozusagen, wenn man überlegt, wo die Innovationen herkommen, auch wenn da sicherlich die Microsoft-Leute ungern hören, aber das ist nicht Windows 7 Phone und wird auch wahrscheinlich nicht Windows 8 Phone sein. Es sieht so ein bisschen aus wie Nachlaufen, ja. Und die Plattform, die irgendwie absolut rund läuft, Apple, iOS, und da die gesamte Kette. Also für mich ist das ja eher das Modell, das ist ja quasi ein Durchgängigkeitsprinzip. Also der Content, der irgendwo von großen Musikverlagen, Filmstudios und so weiter zur Verfügung gestellt wird, wird nahtlos in alle möglichen Devices bei Apple zur Verfügung gestellt, iTunes Store wie so ein zentraler Hub, ja, die große Idee dahinter. Und dann kann ich das auf meinem iPhone angucken oder auf meinem iPad oder auf meinem Apple TV oder auf meinem Rechner und. Also eine ganz tolle, nutzerfreundliche Struktur, die da entstanden ist.
Aber eben eine starke Konzentration auch. Das darf man nicht verstehen. Die haben ja unglaubliche Macht, eine Größe entwickelt, riesige Umsätze, riesige Gewinne. Also dort werden unglaubliche Gewinne erwirtschaftet in dem Bereich. Also Facebook noch nicht, weil wir wollten ja eigentlich über Social Media, Social Web reden. Und in Facebook sehe ich so, die haben den Schlüssel zur Monetarisierung noch nicht gefunden. So wie ihn Google gefunden hat, so wie ihn Apple gefunden hat, so wie ihn Microsoft mal hatte vor 20 Jahren.
Und auf eine Art immer noch hat.
Immer noch hat.
Microsoft verdient ja viel
Geld. Immer noch. Und Amazon ihn auch hat, wobei Amazon eine andere Philosophie hat, extra Folge.
Ja.
Aber Facebook hat den Key noch nicht gefunden. Die sind an die Börse gegangen, weil es Sinn machte, auf Druck ihrer Investoren, würde ich sagen. Das kostet ja sehr viel Geld, der Betrieb der Plattform auch. Ja. Die haben ja über 3000 Mitarbeiter, ich glaube viel mehr mittlerweile. Die stellen unglaublich viel ein, auch ziehen ja auch sehr viel Talent an. Ich nehme dem Mark Zuckerberg ab, dass er sagt, er will nicht an die Börse, um quasi die Investoren reich zu machen, sondern er will weiter die Entwicklung der Plattform vorantreiben. Ja. Mein Bauch sagt, dass ihn das antreibt als Person und er das auch schafft, in der Firma weiterhin am Leben zu halten. Aber sie werden trotzdem ein Problem lösen müssen, nämlich über die Hälfte der Benutzer von Facebook kommen jetzt schon über Smartphones auf Facebook. Also es gibt genaue Zahlen, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wer das mal googeln möchte, kann das machen. Über die Hälfte der Benutzer benutzen schon den Smartphone-Zugang und dort gibt es noch keine Werbung im Facebook-Client. Also je mehr Leute Facebook auf Handys benutzen, umso weniger Geld verdient Facebook de facto, weil die ja zwei Haupteinnahmequellen haben. Einerseits Werbung, die geschaltet wird auf den Seitenfenstern, neben den Bildern. Ja. Also es gibt verschiedene Orte, wo Werbung geschaltet wird bei Facebook. Und das zweite sind die Spiele, also virtuelle Güter, die gekauft werden, weil Facebooks großer Erfolg, ich glaube, da hatten wir damals das schon angerissen, Games von Spielen in Facebook passiert, die so sozialen Charakter haben, wo man also Freunde einladen muss und mehr Punkte bekommt oder Geld bezahlen kann, um schnelleren Spielfortschritt zu machen. Zynga ist da der ganz Bekannte mit dem Farmville und den Klons. Und es gibt in Berlin ja einen sehr großen Startup mit Monster World, die in der Backfabrik sitzen und quasi das deutsche Pendant von Zynga sind. Und die beiden Faktoren, also Werbung einerseits und das andere, virtuelle Güter in Spielen, sind ja die beiden Umsatzbringer bei Facebook eigentlich. Ne?
So, und jetzt also ich selber beobachte das ja logischerweise aus Marketing-Sicht immer. Und ich habe auch letzte Analyse gelesen, die sich mit dem deckt, was wir auch bei Kundenauswertung herausgefunden haben, dass die Facebook-Anzeigen für die meisten Unternehmen nicht besonders gut funktionieren. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber der wesentliche Grund dafür ist, sie verhalten sich wie traditionelle Werbung. Im Gegensatz zur Google-Anzeige, die ja konkret zu einer Suche gehört und ein Mensch, der was sucht, ist sehr viel motivierter zu agieren als einen, dem ich das so sozusagen vor die Nase halte. Klar hat Facebook den riesen Vorteil, die kennen die Daten ihrer Nutzer. Das ist ja meiner Meinung nach der entscheidende Unterschied. Beim Sucher weiß Google vielleicht, aber nicht zwangsläufig, alle möglichen Dinge über mich. Während Facebook die natürlich weiß mit meinem Profil.
Targeting, wenn ich einhaken kann. Also ich bin sehr, sehr begeistert von der Möglichkeit, Werbung auf Facebook zu schalten, weil das Targeting in einem Detaillierungsgrad möglich ist, der ich würde sagen, viele Nutzer erschrecken würde, wenn sie es denn mal ausprobieren würden und sehen würden, wie das funktioniert.
Ja, das ist das, was ich auch sage. Also die demografischen und anderen Merkmale, die du verknüpfen kannst mit deiner Werbung, sind unerreicht. Das gab es nie bis heute. Ja, also das kann nur Facebook. heute bieten.
Die Werbetreibenden nutzen das noch nicht richtig, weil sie es nicht kennen. Es ist ein neues Tool, wie eine, also hatte ich bei der anderen Seite schon gesagt, es ist wie eine neue Dimension. Dass man so zielgenau Werbung schalten kann, kennt kein Werbetreibender und nutzt das auch nicht aus. Also ich habe immer ein Beispiel, dass man ja als Junggeselle sich seine Zieltraumfrau, der eine Anzeige schalten könnte in der Großstadt heute für ein Abendessen zum Beispiel. Und dann würden nur in meinem Alter, mit meinen Interessen, mit dem Bildungsgrad, den ich haben möchte, nur die quasi Frauen würden diese Anzeige sehen. Also das, und ich sehe, wie viele es in Berlin davon gibt, bevor ich die Anzeige beauftrage.
Ja.
Also ich sehe, es gibt meinetwegen 600 Kandidaten, die diese Anzeige sehen würden, wenn ich das Targeting wirklich so genau mache. Nur es erfordert sehr, sehr viel Mühe, sich damit zu beschäftigen. Und so wie bei Google, wir haben ja das Gleiche. Wie bekommt man da eine gute Anzeige, guten Platzierung? Wie landet man auf Seite 1, um nicht zu teuer das zu machen? Das Gleiche muss man in Facebook eigentlich auch machen. Wie kann man die Interessen so formulieren? Zu welchen Interessen passen meine Produkte? Da muss man auch um die Ecke denken, genauso wie bei Google eigentlich. Nur, dass die Möglichkeiten viel genauer sind, weil die Menschen sehr, sehr viel mehr Informationen Facebook, private Informationen auch, anvertrauen, als das durch das indirekte Surfverhalten und das Analysieren der Webseiten bei Google passiert.
Absolut. Also ich bin da bei dir. Die demografischen und anderen analytischen Möglichkeiten sind weit weg von allem, was überhaupt auf der Welt bisher gab. Wenn die Leute da mal reingucken, kann ich auch jedem nur empfehlen. Stellen Sie fest, boah, coole Sache. Was aber definitiv anders ist, selbst bei Leuten, die sich Mühe geben, also wir haben eine Single-Börse, die damit arbeitet und so, perfekte Thema natürlich, wo ich sagen kann, ich adressiere jetzt nur Frauen oder nur Single-Männer und nur in der Altersgruppe und nur in der Großstadt und nur und was auch immer, ja, Millionen Möglichkeiten. Und trotzdem stellen die fest, dass die, und das ist der Unterschied, dass der Nutzer, der Google benutzt, sucht konkret was. Der tippt dann nicht einfach irgendwelche Worte ein, weil er irgendwie Langeweile hat, sondern er sucht konkret was. Und Google kann die quasi Suchaffinität der Anzeige zuordnen und gibt dir dann eine Anzeige. Die können das demografisch nicht so toll, da würde ich mir auch nie drauf verlassen, selbst wenn Google sagt, wir geben dir die Altersgruppen, weil ob das funktioniert, hängt ja von Millionen Sachen ab. Bei Facebook könnten sie es, aber ich bin nicht immer im Suchmodus. Das heißt, die Anzeige bei Facebook, die erscheint ja immer und viele Leute reagieren nicht. Und das ist ungefähr im Moment immer noch ein Unterschied in der Reaktionsquote von Faktor 10. Das
heißt, jetzt habe ich ja was von dir gelernt, super. Ja. Habe ich mir gar nicht die Gedanken darüber gemacht. Sehr schön, ja.
Ja. Und das macht jetzt für viele den Unterschied, wenn sie Anzeigen schalten, weil die sind ungefähr gleich teuer. Also Minimumpreis 50 Cent, sagt man so pro Klick. Und die sozusagen Effektivität der Anzeigen ist im Moment, wie gesagt, also in dem heutigen, vielleicht auch in dem heute vielleicht noch nicht richtig benutzten Umfeld für viele Werbetreibende im Moment leider nicht so effektiv, was glaube ich auch einer der Gründe ist, warum man weniger Facebook-Werbung vielleicht auch macht, als man machen könnte. Ich glaube, das kommt eben aus diesem verschiedenen Modus, in dem ich bin. Die meisten Leute gehen in Facebook rein, weil sie eben gerade gucken wollen, was ihre Freunde machen oder weil sie eine Message bekommen haben oder irgendein Status-Update. Und dann ist da zwar auch Werbung und vielleicht finde ich die auch mehr oder weniger interessant, aber die ist natürlich anders, als wenn ich ganz konkret suche nach Single-Urlaubsreise und dann kommt eine Single-Anzeige für eine Börse, klicke ich da wahrscheinlich eher rauf, als wenn die ganz normal auf einer Seite erscheint.
Ich glaube, was Celebrities, Brands, also Marken und bekannte Menschen nutzen bei Facebook ist in Verbindung und im Gespräch mit ihren Fans. Also die nutzen das als Kanal, um sie mit Informationen zu versorgen über sich, was sie machen möchten. Mhm. Also sie sind quasi dort, wo der Facebook-Nutzer mit seinen Freunden kommuniziert. Dort sind eben auch die ganzen großen Marken und die also der Bereich Facebook Pages zum Beispiel, ja. Oder die neue Funktion, dass man bei Facebook ja auch öffentliche Updates abonnieren kann. Mhm. Das ist ja auch so. Und das merke ich, dass ich Facebook sehr stark so benutze, dass ich mich über Tech-Journalisten in Facebook informiere. Also das, was Twitter vorbehalten war, vor 2 Jahren lange, also dass man News, Updates, Kurzstatus bekommt, das hat auch Facebook jetzt durch diese Abonnierfunktion mit integriert und dadurch wird es stärker so, dass es zur Kommunikation dient. Mhm. Und das ist nicht klassisches Marketing, glaube ich. Das ist was anderes.
Naja,
also das ist so zugucken, was derjenige macht, so ein bisschen.
Also,
das ist so.
Also diese, wo ich glaube, was all diese Dinge und vielleicht auch das für die Hörer eine ganz spannende Frage, nämlich die, wann funktionieren eigentlich diese sogenannten Social Media und wann funktionieren sie nicht? Du kannst, bin da gespannt auf deinen Input. Meine Erfahrung oder mein Gefühl, was das Thema angeht, ist, es ist das, was das Wort sagt, ein soziales und wenn wir sozial mal austauschen, persönliches Medium. Das heißt, es funktioniert am allerbesten, wenn die Leute wirklich was über sich schreiben. Und wenn ich jetzt der Marketingmanager von Lenovo wäre und bin für Laptops verantwortlich und ich schreibe über den neuen Laptop nicht als Produktankündigung, sondern vielleicht, boah, heute kann ich das Ding das erste Mal benutzen und das kann jetzt plötzlich was es vorher nicht hatte und ich bin wirklich begeistert, mal angenommen und schreibe darüber, dass das funktioniert, während wenn ich dann eine Pressemitteilung einfach poste, das ignorieren die Leute, wie sie wahrscheinlich die meisten Pressemitteilungen. Also ich glaube, je persönlicher jemand wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Medium funktioniert.
Also ist mein Empfinden auch, so sehe ich, so funktioniert es und so benutzen das auch amerikanische Leute, die ich beobachte, sehr, sehr effektiv. Also die bekannteste Lady Gaga, die ist Social Media Vorreiter. Also wer sehen möchte, wie sowas wirklich funktioniert, guckt sich an, wie Lady Gaga Facebook benutzt und Twitter benutzt mit 50, 80 Millionen Followern. Ich glaube 50 Millionen auf Twitter und 80 Millionen auf Facebook etwa, okay. Leute. Und das sind unglaubliche Zahlen und sie benutzt das selbst auch, mit Unterstützung natürlich ihrer Marketingleute, aber man weiß, dass sie es selbst benutzt. Und wie sie das macht und wie sie das nutzt, und um ihre Tour zu promoten, um die Sachen, die sie macht, bekannt zu machen, ohne eine Presseagentur, ohne eine große Marketingmaschinerie, die das Ganze steuert und koordiniert, sondern ohne diese Vermittler, die es früher gab. Also die Agenturen, die ja vermittelt haben zwischen dem, der was bewerben wollte und denen, die was kaufen sollten. Da sitzt ja quasi der Presseverlag, da sitzt Facebook dazwischen. Aber Facebook ist mehr nur eine Plattform, wo halt der Anbieter von etwas mit dem Nutzer von etwas direkt kommuniziert, ohne Mittler. Der Mittler wird ausgeschaltet. Und in dem Fall die Werbeagenturen.
Mhm. Ja. Oder PR-Agentur.
Genau. Früher, Und deswegen ist auch so der Social-Media-Berater oft sehr umstritten, weil der versucht, diesen Mittler-Status zu erhalten und den Kunden zu sagen, genau, nee, ihr könnt das nicht alleine, das ist so kompliziert, ihr dürft nicht direkt mit euren Kunden reden, ihr braucht einen Social-Media-Berater, der das professionell macht, weil da gibt es sowas wie einen Shitstorm und wenn der mal über euch hereinbricht,
dann braucht ihr jemanden, der euch rettet.
Genau, oder ihr habt Trolle und das könnt ihr alles nicht. Also da wird ganz viel den Leuten, die technisch kritisch sind oder die sagen, ich weiß nicht, was das ist und ich kenne mich damit nicht aus, denen wird dann versucht, wieder was zu verkaufen, ne? Indem man ihnen sagt, nee, da brauchst du unbedingt eine Agentur, einen Berater. Und der Sinn dieser Tools ist eigentlich, die Leute direkt zu verbinden. Also ohne diese Mittler, die Mittler auszuschalten.
Und ich glaube, ich meine, dass wir wollen ja auch nochmal über Geschäftsmodelle reden, das werden wir heute nicht schaffen, aber ich glaube, dass das ein Teil davon ist, die Digitalisierung entfernt eine Ebene, nämlich diesen Mittler. An vielen Stellen, auch in unserem Berufsleben oder auch in anderen Berufsbereichen, in anderen Branchen, verschwindet plötzlich der Mittler zwischen dem, der die Kreation, der irgendwas macht, erzeugt, was immer das sein mag, ja, und dem Kunden, Konsumenten, Fan oder wie immer wir das nennen wollen, zwischen dem sind plötzlich ein paar Ebenen weniger, wenn ich diese Medien richtig einsetze.
Ja. Genau.
Jetzt eine Frage zu Twitter.
Ja.
Ist Twitter, also ich habe das Gefühl, aber vielleicht liegt das ja auch nur an mir, Twitter ist für mich quasi fast in der Versenkung. Muss sein, dass da viele
gar
sind.
Nicht.
Da liegt es vielleicht daran, dass ich die richtig nutze, aber für mich ist so, dass ich feststelle, da sind eigentlich nur Leute, die irgendwelche Nachrichten pushen wollen, im Sinne von, hier ist jetzt irgendwas, was du kaufen sollst, oder hier ist irgendwas, wo ich den Eindruck habe, da brauche ich gar nicht lesen. Also ich komme nicht hinterher, diesen Twitter-Kram da sozusagen zu followen. Ich habe zwar einen Account, aber ja.
Also ein Update aus meiner Sicht vielleicht.
Genau.
Also ich glaube, Twitter hat sich etabliert. Die haben auch noch nicht wirklich den Key zur Vermarktung gefunden. Also sind immer noch, glaube ich, Venture-Kapital-abhängig. Da muss man mal gucken, was mit den Eigentümern passiert. Aber hat sich durchgesetzt. Sie profitieren stark von der Allianz mit Apple. Sie haben ja eine tiefe Integration im iOS.
Ja, jetzt im neuen, ja,
genau. Im neuen auch. Also sogar im neuen Betriebssystem für die Laptops und Macs. Aber die waren immer schon tief integriert im iPhone.
Ja.
Das hat ihnen viel, also pusht Twitter sehr stark. Und in Twitter, das ist wie ein Kulturphänomen geworden für mich mittlerweile. Das ist wirklich sehr interessant, was da passiert, wenn man den richtigen Leuten folgt. Also wenn man da mal ein bisschen eintaucht, es gibt eine ganz interessante Twitter-Szene für mich in Deutschland, die fast Kunst machen, die Unterhaltung machen, die nicht nur News posten, das gibt's auch, das sind die eher langweiligen Sachen, ja. Die ich, also man kann Twitter wie Zeitung lesen benutzen. Man taucht ein in einen Strom von Nachrichten und kann halt gucken, was da gerade jetzt aktuell ist, worüber die Leute jetzt reden. Und man kann nie alles lesen. Davon habe ich mich schon vor langem verabschiedet. Ja, also seinen Twitter-Stream durchzulesen. Ich tauche ein und lese halt das, was jetzt dran ist, aber nicht das, was gestern war. Das ist ja eh gestern gewesen. Und aber es gibt eine ganz tolle Twitter-Szene auch in Deutschland mittlerweile. Also ich lache sehr viel in Twitter. Ich habe ganz viele Witze und sehr viele auch interessante Leute, die ganz toll twittern und den Kanal toll benutzen. Es wird auch oft als so ein öffentlicher Chat benutzt. Also auch da wieder Journalisten benutzen das, um mit ihren Lesern in Verbindung zu treten. Berater benutzen das genauso, ihre Thesen dort vorzustellen. Und viele, die Twitter intensiver nutzen, die berichten auch davon, dass es so ein bisschen süchtig macht, wenn man da einmal so drin ist, weil das eine sehr schnelle Form der Kommunikation ist. Man auch persönlich kommunizieren kann über diese Privatmitteilungen, die man verschicken kann, wenn man einmal eine Beziehung, also wenn man sich gegenseitig folgt. Wenn das also jetzt Twitter ist eher stärker geworden.
Okay, und wenn du das also einordnen würdest, würdest du sagen, Facebook ist das, was es ja ursprünglich sein sollte, quasi auch mehr Family, Friends, Kollegen, mit einem gewissen Kreis drumherum, vielleicht noch ein paar Brands, die ich schätze, Kultmarken und
so. Social Graph nennt das Facebook selbst. Also dein Netzwerk an sozialen Beziehungen wird abgebildet in Facebook heute. Und so ist das Ziel auch von Facebook.
Und Twitter sozusagen darübergehend, also eher wie ein Kommunikationskanal.
Ist so ein Kurznachrichtendienst für Statusmeldungen, wie es dir geht. Also ist eine schnellere, kürzere Form und ist immer öffentlich. Also es gibt nicht die starken und sehr komplexen Möglichkeiten in Facebook genau zu steuern, wie man mit wem kommuniziert, wem man was sagt. Also Twitter ist, ich schicke an alle eine Nachricht, während Facebook kann ich sagen, meinen Freunden, meinen engen Freunden, meinen Firma oder der Welt. Das kann Twitter nicht. Also Twitter gibt es nur Public. Ja, dort Public ist nur Public, Broadcast. Ja. An alle rufe ich in die Welt raus. Und genau. Facebook ist eher, nutzen ja viele auch wirklich mit sehr strikten, vor allen Dingen in Deutschland, mit sehr strikten Sicherheitseinstellungen.
Ne? Ja, mit Privatsphäreneinstellungen, mit Gruppen, die sie machen, genau. Die dann geschlossen sind und wo du nur reinkommst, wenn du eingeladen wirst und so.
Das ist Twitter gar nicht.
Google Plus?
Ja, Google kann kein Social Web. Google Plus ist großartig, glaube ich. Ist in Amerika stark, vor allen Dingen in der Tech-Szene sehr stark. Also die Google-Leute sind natürlich alle drin. Ja. Ist von der Benutzung her, vom Tool her, teilweise besser als Facebook, so ist mein Empfinden. Also die haben ein paar Sachen sehr elegant gelöst, sind sehr schnell, haben also das Tool, es ist wirklich toll, die Google Hangouts, also ein Skype-Killer zum Videokonferenz machen, ohne Kosten kann man Gruppenvideokonferenzen machen, solche Sachen sind sehr, sehr toll gelöst. In Deutschland nicht angekommen, machen sich viele auch drüber lustig, aber durch die starke Integration in die Google-Suche,
ja. Ein wichtiges Teil, glaube ich.
Ne? Genau. Und die starke Integration in die gesamte Produktpalette von Google, sollte man sich das angucken, wenn man überlegt, im Social Web was zu machen. Also man sollte es auf alle Fälle beobachten. Aber spielt heute für mich keine große Rolle.
Auch nicht. Naja, aber also wenn du sagst, beobachten ist ja so, meine Erfahrung ist, wenn man das nicht wirklich nutzt, also da reingeht und das benutzt und seine Status-Updates und seine Messages darüber sendet und so, dann ist es sinnlos. Ich meine, da brauchst du gar nicht machen, ja? Also weil nur zugucken oder alle 5 Jahre oder alle 5 Monate von mir aus da mal ein Login zu machen, bringt ja nicht viel, ja?
Also es gibt immer wieder Ansätze, die sagen, wenn du dort auch postest, hat das Auswirkungen aufs Ranking.
Ja, klar.
SEO. Also macht das. Also wenn man SEO sich beschäftigt damit und das als eine Taktik für sich in Betracht zieht, dann muss man das einfach mitmachen und dort auch posten, um einfach die paar extra Ranking-Punkte mitzunehmen. Mhm. Ja, so würde ich es mal lassen. Ja.
Aber so
wenn man daran nicht interessiert ist,
ja, beziehungsweise wenn man den Aufwand zum Nutzen im Moment nicht klar so sieht, dann macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn. Weil es ist ja alles auch eine Ressourcenfrage. Wie viel Zeit habe ich für Facebook, wie viel habe ich für Twitter, wie viel habe ich für Google Plus und andere Dienste, die es ja auch noch gibt.
Also aufgrund einiger besonderer Funktionen sind Diskussionen auf Google Plus weitaus schneller, interessanter möglich, weil die eine Realtime-Funktion drin haben, so dass wenn man sich für bestimmte bekannte Leute interessiert, denen folgt und dort unter deren Post Diskussionen sind weitaus interessanter als auf Facebook zum Beispiel. Weitaus schneller und weitaus auch gehaltvoller oft. Also weniger Trolle, weniger Schwachsinnskommentare, sondern wirklich inhaltlich intellektuelle Debatten werden teilweise dort geführt. Auch in Deutschland gibt es ein paar Leute, also Sascha Lobo, Katrin Passig sind mal so die zwei, auch die ich sehr bewundere beide, die das sehr gut genutzt haben eine Zeit lang und dann auch wird es wieder abflaut. Aber also da merkt man...
Ein paar Innovationen sind ja dann auch zu Facebook rübergeschwappt, wie diese Kreise, also die sind ja die Google-Kreise ja als Idee genial zu sagen.
Von Twitter ja auch, ne? Also Twitter, Listen, halt die auch, Public genau, Updates. Listen,
aber jetzt eben sozusagen diese Grundidee, ich habe einen Kreis von Leuten und der hat eben eine besondere Bedeutung, sie sind ganz nah an mir und dann gibt es welche, die kenne ich und die sollen es vielleicht wissen und dann gibt es welche, die sind im ganz engen Kreis, da wissen eben nur wenige von und so. Das ist eigentlich schon eine interessante Sache. Man sieht sowieso, finde ich, bei Google, dass die ja sehr viele Dienste haben, auch viele von denen in meinem Leben nie gehört habe. Ich höre meistens dann, wenn sie die wieder einstellen, wo man dann staunt, das gab es auch. Also für uns Podcast-Hörer interessant, es gab Google Listen, also Listen to und nix. Ich habe nie gehört, also ich wusste nie, was es gibt. Und da sieht man auch, dass das ein, als Unternehmen, glaube ich, ein sehr innovativ auf der einen Seite ist und man immer wieder sehen kann, dass da was kommt. Was man in der Form nicht gesehen hat. Vielleicht muss man als, wie eine Evolution betrachten, dass eben viele von diesen Funktionalitäten, selbst wenn das später verschwindet, vielleicht wieder woanders auftauchen oder ganz andere Unternehmen sich das als Vorbild nehmen und das wiederum sozusagen kopieren und in der nächsten Iteration besser machen. Ja.
Also was ich ja sehe, ist, dass durch diese, das was im Internet oder was wir Digitalisierung nennen oder eben was im Internet passiert, dass dadurch eine komplett neue Dimension an Kommunikationstools erfunden wurde, die jetzt auch nicht mehr weggehen. Also selbst wenn Google Mist macht oder Facebook pleite geht, weil sie das nicht hinkriegen mit der Monetarisierung, diese Tools sind jetzt einmal in der Welt und die Erfindung ist jetzt da. Das ist so wie das Feuer brennt und dann weiß halt man, wie Feuer geht. Und ja, man wird das nutzen können. So.
Das kann man schön in der Automobilindustrie sehen. Ja? Die hat ja vor über 100 Jahren das Auto erfunden und da gab es damals allein in Europa 100 Autohersteller. Davon sind vielleicht noch 5, 6, 7 übrig, wenn überhaupt. Wenn man die jetzt unter einer Marke zusammenfasst, Volkswagen-Konzern, dann sind es wahrscheinlich plus 3 oder so.
Genau, Radio das Gleiche. Jeder konnte Radio senden. Dann setzte die Konzentration ein und wir hatten staatliches Radio und es wurde reguliert stark. Ja. Und Ähnliches befürchtet man im Internet auch. Also das Internet ist jetzt erfunden, es ist da. Es gibt unglaublich viele Anbieter und es konzentriert sich gerade auf die vier Großen, ja, über die wir die ganze Zeit reden. Ja. Und es kommen natürlich immer mal wieder Angreifer hoch. Pinterest, ja, wollten wir drüber reden. Instagram als Fotodienst, der aber schon wieder gekauft wurde von Facebook, ja, das ging ja durch die Presse, ja, und also das geht nicht mehr weg, die Erfindung, die ist jetzt in der Welt und egal, was auch die Großen machen, das Tool ist jetzt da.
Und jetzt zu dieser Frage, ich meine, ich höre das von vielen Unternehmern, was soll ich denn jetzt machen? Also ich habe so den Eindruck, so ein bisschen wie Alphabetentum, ja, also lesen und schreiben können. Für Leute, die lesen und schreiben können, die also in diesen Medien drin sind, mögt das vielleicht alles selbstverständlich sein. Für viele scheint sich so langsam so eine Trennung aufzutun. Sie können zwar lesen und schreiben, aber sie können diese Social Media nicht oder verstehen sie nicht. Was wäre denn dein Rat? Muss ich da sein? Müssen die Leute da hin? Sollen sie einen Social Media Berater engagieren? Sollen sie es selber machen? Also ich merke da eine Menge Hilflosigkeit oder dann eben, ich gehe da jetzt hin und lass mir eben von dem X-ten dann erklären, wie Social Media geht. Was ist dein Rat in der Richtung für Leute, die das beobachten, überall sehen sie Facebook-Logos, jetzt Fan werden und so und die jetzt irgendwie sagen, was mache ich nun?
Okay, also mein Rat würde sein, für die Leute, die heute schon ein etabliertes Geschäft haben, ein funktionierendes Geschäftsmodell, für die ist das nur ein weiterer Kanal. Für die sollten das auch so betrachten, in meinen Augen. Also was sie aber sich anschauen müssten, ist, ob diese durch diese Digitalisierung, die im Internet heute stattfindet, ihr Geschäftsmodell möglicherweise in Gefahr ist, weil sie als Mittler heute tätig sind und vielleicht sie als Mittler überflüssig werden.
Das würde ich gerne in einer Extra-Folge noch besprechen, weil das ist ein super spannendes Thema, weil das ja etwas ist, worüber wir immer nachdenken müssen. Aber du sagst, Also das deckt sich mit meinen Aussagen, die ich auch immer treffe. Ich sage, wenn du was hast und das funktioniert und du hast jetzt ein Business, was geht, von mir aus, keine Ahnung, du bist Tischler oder weiß der Kuckuck, dann ist die Frage, sind deine Kunden in dem Medium, benutzen die Facebook, betwittern die, lesen die da Sachen, bist du von der Suchmaschine abhängig etc. pp. Und dann entscheidest du, okay, jetzt habe ich einen Kanal und den bediene ich oder bediene ihn nicht.
Das ist eher ein natürlicher Prozess. Also wenn du selber merkst, dass du immer mehr in Facebook kommunizierst, dass du weniger E-Mails schreibst und dass du mehr Facebook-Chat benutzt oder dass du anfängst, Bilder dort zu posten, so baust du ja selber, dein Social Graph wandert ja nach Facebook. Auch als Tischlermeister wird das passieren. Oder dein Nachfolger wird das auf alle Fälle haben. Ja. Also wenn du selber davon kein Interesse hast und dort nicht bist, bringt auch Social Media für dich nichts. Also dann kannst du es, dann ist es wie Flyer kleben in deinem Bezirk, so kannst du dann Facebook-Anzeigen schalten. Da hast du mehr Targeting, hast mehr Tracking, mehr Reporting natürlich als beim Flyer an der Laterne. Ja. Aber de facto ist das nichts weiter als klassisches Marketing, wie du es vielleicht in der Vergangenheit auch gemacht hast. Und du hast jetzt einfach ein Modell mehr, auf den du dein Budget aufteilst.
Genau.
Ja, also ich würde jetzt nicht das Budget verdoppeln, weil da ist jetzt Goldgräberstimmung. Das glaube ich nicht. Das hat sich herausgestellt, dass das nicht so ist. Also, dass man jetzt nicht reich wird als Tischler, weil in Facebook auf einmal alle sind und man jetzt Stühle kauft wie verrückt oder was weiß ich nicht. Ja. Das ist Quatsch. Also es gibt gar, das ist ähnlich wie New Economy Hype 2000. Jetzt auf einmal, weil man E-Business macht, setzt man nicht Marktmechanismen außer Kraft. Und genauso ist es ja auch.
Ja. Also es ist im Prinzip ein weiterer Kanal. Die Entscheidung ist, sind meine Kunden da drin und ich auch und nur dann nutze sie ja was. Und dann merke ich, ob da eine Bewegung in die Richtung stattfindet. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich eben einen Kanal.
Und kann ich auch Kosten sparen und kann vielleicht Aufwand reduzieren, weil ich halt nicht mehr 1.000 Euro für den Flyer-Druck ausgebe, sondern 200 Euro für eine Facebook-Kampagne. Vielleicht investiere mit einem Bekannten, der mir vielleicht ein paar Anregungen gibt. Also nicht gleich das ganze Budget an den Social-Media-Berater geben, sondern aber vielleicht ein paar Anregungen holen. Da kann man sich ja auch andere anschauen. Die findet man ja, wenn man ein bisschen im Internet unterwegs ist, findet man die.
Ja.
Und dann kann man vielleicht sogar Kosten sparen und effektiver werben. Ja, also das ist, das sehe ich durchaus.
Und unser Rat ist ja immer der gleiche, von unserer Seite aus, jeden Kanal einfach zu testen, zu sagen, ich probiere es einfach mal aus. Man kann nicht einfach pauschal sagen, es wird klappen oder nicht, weil woher soll man es wissen, sondern hinzugehen, zu sagen, so, jetzt machen wir mal, jetzt versuchen wir mit ein bisschen Gehirnschmalz und Grips uns erstmal zu verstehen, wie Facebook geht. Da gibt es auch in der Zwischenzeit ganz gute Bücher und ganz gute Sachen, die, wo man, und im Internet natürlich auch eine Menge, dann beschäftigt man sich ein bisschen mit, dann macht man eine kleine Kampagne und dann guckt man, ob die Zielgruppe, mit der man normalerweise arbeitet, darauf reagiert und ob das anfängt zu funktionieren für mich.
Und ob es einem selbst liegt, ne?
Genau, ob ich ja auch irgendwie Spaß dann habe oder ob ich das sozusagen auch irgendwie verstehe, dass das mir irgendwie Sinn macht und dass das gut passt. Und wenn ich und dann kann ich das vergleichen mit bisherigen Sachen?
Na, es ist viel persönlicher, das darf man nicht vergessen. Also das ist ja dann, was viele auch abhält, ne? Die Angst vor dem Troll oder dem Shitstorm, weil man Sachen nicht mehr so gut verstecken kann wie bisher. Sondern wenn man nicht antwortet, dann merkt das halt jeder, weil das sieht man halt. Also wenn da jemand eine Frage stellt im Netz, das geht nicht weg so. Ja, also am Flyer, an der Laterne, wenn da jemand sich was fragt, kriegt da niemand was von mit. Aber wenn das im Facebook passiert, merkt man das. Also es hat schon andere Mechanismen auch.
Ja.
Ja, aber im Grunde genommen muss man das ausprobieren, wie du sagst.
Ja. Ja, und dann eben messen und gucken, was passiert. Und du hast vorhin was Schönes gesagt, man muss eben, ich finde, auch sich überlegen, was mache ich vielleicht dann nicht mehr, wenn ich das jetzt mache und nicht einfach denken, oh Gott, jetzt noch ein Ding und noch ein Tool und noch ein Teil und noch und noch und noch und noch und irgendwann habe ich 600 Kanäle, die ich bedienen muss, von der Postkarte bis zum Facebook, bis zum
Twitter. Die machen das ja oft unlustig, ne? Also man macht das ja nicht aus einer strategischen Planung heraus, sondern man muss auch da sein. Also dann haben auf einmal, alle haben dann auch Online-Banking. Ja? Also bisher eine richtige Bank hat dann auch Online-Banking. Und die haben natürlich keine Chance gegen klassische Webbanken. Ja. Also die nur online die richtig machen.
Genau.
Ja, weil sie natürlich noch den riesen Ballast des operativen Standardgeschäfts haben, wo die meisten ja auch gutes Geld verdienen.
Ja.
Also es gibt auch keinen Druck, jetzt eine tolle Online-Bank zu sein, als stationäre Beraterbank, um jetzt mal vorsichtig
zu bleiben, meinst du auch, man darf schon sagen, die großen Banken sind ja keine Geheimnisse in Deutschland.
Genau, also das braucht jede Online-Banking der traditionellen Banken ist ein Graus in meinen Augen.
Ja?
Die nutzen das überhaupt nicht, während die reinen Webbanken tolle Sachen machen teilweise.
Ja. Und das vielleicht als Empfehlung, es geht nicht weg, es wird da bleiben, egal was mit den Unternehmen selber passiert, das glaube ich auch, dass also das sich verändert. Und wie man auch sieht, dass auch da eine gewisse Konzentration stattfindet, eine gewisse Größe da ist und dass sozusagen die großen bestimmenden Geschäftsmodelle, die sich aus der ersten Internetblase entwickelt haben und auch über, wenn auch Apple schon sehr viel älter ist, im Prinzip ja auch der große Aufstieg von Apple als Lifestyle-Produkthersteller, als Content-Lieferant und so, wenn man das alles zusammennimmt, auch Vorreiter der neuen mobilen Devices. Ja.
Genau, also ich glaube 60% Umsatz iPhone, ja. Muss man nur mal.
Ja, also wenn man darüber mal nachdenkt, was das heißt, das fing ja an...
5 Jahre alt.
In 5 Jahren und davor der iPod, der ja quasi Apple auch gerettet hat, wenn man so will, also auch eine Erfindung, die es zwar in einer anderen Form gab, aber die Digitalisierung des Walkmans in einer ganz bestimmten Art und Weise, diese sozusagen unglaublichen Größenordnungen, die da Apple auch erreicht in der Zwischenzeit, heißt eben auch, dass die eben Dinge jetzt können und bewegen können, die wo es wenige gibt, die da mithalten können. Also ja, und ich glaube, dass auch das, dass einem klar sein muss, dass da plötzlich jetzt auch Dimensionen sich bewegen in bestimmte Richtungen, was es in den letzten 30, 40 Jahren in der Form nicht gab. Also das ist eine andere Art.
Das gab es noch nie, würde ich sagen, genau.
Ja, also, genau. Das ist eine andere Art von Revolution. Ja. Und das wäre auch das vielleicht für diese Sendung, was wir beim nächsten Mal machen können, nämlich über Geschäftsmodelle reden und ob die Digitalisierung was auch in meinem Geschäftsmodell vielleicht anrichtet, im Positiven wie im Negativen, und dass man einfach sich mal da öffnet und versucht zu verstehen, was passiert da eigentlich überhaupt, weil viele denken ja, mein Gott, das möge in der Musikindustrie so sein und ich bin nicht Apple, ich auch nicht, aber das hat alles auch Auswirkungen auf unser Geschäft, weil die Welt sich damit eben verändert und wenn nicht jetzt, dann in den nächsten 5 oder 10 Jahren ganz sicher auch an vielen Stellen, wo man sich nicht vorstellen kann. Deswegen vielen Dank, Arne, dass du heute in der Sendung warst. Danke an die Hörer fürs Zuhören. Tschüss, Arne.
Tschüss, liebe Hörer. Tschüss, Toni. Vielen Dank auch an euch alle.
Und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.